Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, dem Podcast der deutschen Miami Dolphins Fan Community und der Franchise aus dem Süden Floridas, die ganz offensichtlich doch noch internationale Spiele gewinnen kann. Kleiner Fun Fact für die, die es nicht wussten: bis auf ein International Game, die Miami Dolphins hatten jetzt, glaube ich, sechs. Insgesamt hatten die Dolphins vorletztem Sonntag das letzte 2014 gewonnen und seitdem diverse Male in London und in Frankfurt. Einige von euch werden ja hoffentlich bei allen Spielen oder wenn dann auch nur bei einigen, so wie ich, dabei gewesen sein. Es geht, es geht, es geht. Und ich konnte meine persönliche Miami Dolphins Watch-Siegquote von 1 zu 10 jetzt auf 2 zu 10 erhöhen, obwohl ich auch erst einen Tag später realisiert habe, dass sie tatsächlich gewonnen haben. Ich konnte es nicht wirklich glauben. Aber wenn es heißt Dolphins Drive, dann mache ich das auch diese Woche nicht alleine oder ich mache es generell nicht alleine, aber der Danny ist am heutigen Donnerstag dann auch wieder mit dabei. Ach Quatsch, wir haben gar nicht Donnerstag, wir haben Freitag. Sorry. An diesem Freitag. Ja, man verkommt mit der Zeit. Warum das so ist, kommt später. Hallo, Danny.
Hallo, guten Abend oder guten Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Genau, Freitag. Wir wollten Donnerstag aufnehmen. Vielleicht warst du deswegen kurz auf dem falschen Dampfer. Ansonsten, ich bin einer der Daheimgebliebenen, also hab das Spiel Good Old TV geguckt, aber ich bin sehr gespannt auf deine Berichte auch aus Madrid und von den Live-Eindrücken.
Was ganz lustig war, ich war, wie gesagt, von Freitag Nachmittag bis Montag Nachmittag selber in Madrid. Der Tilo, der heute leider nicht dabei sein kann, war auch da. Gesehen habe ich ihn nicht, weil alle Programmpunkte, die ich so abgehakt habe, hat er nicht mitgemacht. Und alle Programmpunkte, die er gemacht hat, habe ich aus Zeitgründen dann skippen müssen. Aber er hat uns ein paar Zeilen hinterlassen zu seinem Eindruck von Madrid. Ich werde meinen Eindruck von Madrid schildern, sodass ihr auch über das Spiel hinaus ein ungefähres Bild darüber bekommen werdet, wie das so abläuft, wenn die Miami Dolphins mal in Europa spielen. Es war nun zum ersten Mal Madrid. Sie haben gespielt im Tempel, Estadio Bernabéu. Das war natürlich ein Erlebnis, was man auf seiner Bucketlist vielleicht auch als fußballinteressierter Mensch haben könnte. Deswegen war es für mich ein zusätzlicher Anreiz, dann die beschwerliche Reise nach Spanien mitzumachen. Und ich würde sagen, Danny, wenn du nichts dagegen hast, bevor wir zum eigentlichen Spiel kommen, kann ich ja erstmal so ein paar Eindrücke schildern.
Ja, voll gerne. Erzähl gerne ein bisschen, wie es in Madrid war. Das Thema der Bucketlist mit dem Stadion kann ich auf jeden Fall auch verstehen. Ich sag mal so, es wird ja wahrscheinlich nicht unser letztes Spiel dort vor Ort gewesen sein, hoffen wir jetzt mal, aufgrund der Marketingrechte. Vielleicht klappt es dann bei mir auch nächstes Mal mit dem Haken.
Also es lohnt sich auf jeden Fall, denn das konnte auch Thilo bestätigen und ich denke, jeder, der schon mal in Madrid war, kann der Stadt an sich nur Positives abgewinnen. Nicht nur aufgrund der Tatsache, dass es die spanische Hauptstadt ist, sondern du hast in der Stadt einfach einen ganz eigenen Flair, einen ganz eigenen Vibe, den du auch über die NFL hinaus merkst. Ich war letztes Jahr schon mal da im Urlaub mit meinem Sohn. Von daher, das ist was ganz Besonderes. Das Wetter war jetzt okay, nicht so berauschend. Es hat Freitag fast durchgehend geregnet. Samstag war es vormittags einigermaßen trocken. Mittags, als es dann geregnet hat, das habe ich nicht so mitbekommen. Thilo leider schon, der in der Schlange stand, weil ihm wahrscheinlich auch die Informationen fehlten, dass in der Lokalität, wo da eine Festivität geplant war, man vorher Tische hätte reservieren müssen, was wir dankenswerterweise dann auch im Vorfeld getan haben. Da war es wie in Frankfurt auch, auch da hat es ja geregnet und es war ein bisschen schwer reinzukommen, weil anders als in Frankfurt, die nette, etwas ältere Dame vom Irish Rover, wo die Party war, die von den die vom ersten Vorsitzenden der Miami Dolphins Germany und vom ersten Vorsitzenden der Dutch Dolphins aus Europa quasi für die Spanier mit organisiert worden war, weil die es nicht hingekriegt haben und so auch von der Manpower her nicht so gut aufgestellt waren. Deswegen haben die sich da so darum gekümmert, dass es sowas Louisiana-ähnliches wie in Frankfurt auch in Madrid gibt. Und da habe ich quasi den gesamten Samstagnachmittag verbracht, mehr oder weniger im Laden. Das Ganze war so aufgebaut, es ist ein relativ größerer Irish Pub über zwei Ebenen, auch mit zwei DJ-Spots, wo der DJ Pyro, das ist ja auch ein deutscher DJ, der schon im Louisiana aufgelegt hat damals, dieses Jahr wieder die Ehre hatte, für die musikalische Untermalung zu sorgen und der hat die Bude angezündet. Das kann man mit Fug und Recht behaupten. Und in diesem Irish Rover, was so das Positive war, was man generell auch für dieses Madrid-Wochenende als Fazit ziehen kann, die European Fan Unity der Dolphins Community hat durch diese Party echt extrem zugenommen. Es waren tatsächlich erstaunlich viele Amerikaner da, also auch von den Commanders waren auch welche da, viele Packers-Fans und das hatte einfach auch den Vibe des internationalen Connectens. Also wir haben mit den Briten gesprochen, die Franzosen waren da, unsere Schweizer Freunde waren da, die beiden österreichischen Dolphins, die es gibt, die so auch Teil mehr oder weniger freiwillig der deutschen Community sind, waren da, wie gesagt, die Holländer. Und was für mich ein Highlight war, weil ich das auch noch nicht so mitbekommen hatte, neben den Iren, die ich persönlich jetzt auch schon in Miami getroffen habe, die beiden Jungs sind wirklich super Kerle, aber es war ein Miami Dolphins Fan aus Nicaragua da, Herr Müller. Das fand ich ganz, ganz entspannt, dass der dann erzählen konnte. Und ich konnte podcast-technische Fachgespräche führen. Das habe ich auch bei uns in der Messenger-Gruppe euch dann mitgeteilt. Ich war dann zwischenzeitlich mal auf der Terrasse oben, um die frische Luft etwas weniger frisch zu machen. Und da kamen mir dann drei Jungs aus Deutschland entgegen. Ach, du bist doch der Tobi und ihr macht doch dieses und jenes. Und dann hatte ich das halbstündige Fachgespräch über Capspace und Tour und wie ich das alles sehe und wie ich das alles einschätze. Das, was wir quasi jede Woche machen, hatte ich dann eine halbe Stunde an der Backe. Und ich war ganz dankbar, dass man da auch da live dann ein Feedback bekommt, weil wir das ja als Podcast-Crew in Anführungszeichen jetzt nicht immer so bekommen. Das war nicht so schlimm wie in Frankfurt, wo jeder meine Stimme kannte und sagte, ja, ich kenne deine Stimme, so siehst du also aus. Aber es war okay. Was etwas weniger okay war, war die sogenannte Homebase, die die spanischen Dolphins für die Miami Dolphins ausgesucht hatten. Das hieß das Collins. Das war auch ein Irish Pub, aber der war echt extrem klein. Da passten, ja, lass mich lügen, wir waren ja Freitagabend dann da drin, passten 100 Leute rein. Dementsprechend war auch die Schlange vor der Tür. Die ganzen Securities haben das so geregelt, du kamst erst rein, wenn einer rausgeht. Dementsprechend gab es da relativ lange Wartezeiten und man hätte es in der Kenntnis der Tatsache, dass da sicherlich einige hundert bis einige tausend Dolph-Fans tatsächlich auch in Madrid waren, was man auch im Stadion sehen konnte. Hätte man vielleicht eine andere Lokalität wählen sollen. Also das jetzt als Kritikpunkt. Aber ansonsten Madrid so sehr sauber. Da wird in jeder Nacht werden da die Straßen gesäubert mit einer riesen Putzkolonne. Also und auch die Spanier an sich, so dieses leicht wenig gestresste Flair, das hatte schon was und war echt richtig gut. Und die Preise waren erstaunlicherweise für eine spanische Hauptstadt sehr günstig. Die Getränkepreise, die Essenspreise, das war also relativ gut bis relativ angemessen. Ich habe jetzt meine Kreditkartenabrechnung noch nicht gekriegt, aber wir gucken mal. Ich habe da schon ordentlich mit vielen Jungs aus diversen Nationen und mit diversen Professionen da schon Spaß gehabt. Unter anderem habe ich zum Beispiel auch, und das habe ich euch auch dann erzählt, die Podcast-Crew der Washington Commanders getroffen vom Bernabeu in einer der diversen Kneipen da um die Ecke. Ich hatte mit denen, ja, obwohl ich an der Aufnahme jetzt selber nicht teilgenommen hatte, hatte ich mit denen vorher schon geschrieben und dann war das relativ witzig, so nach dem Motto, ach, du bist also der einer der Washington Commanders Podcast Crew. Ich bin einer von den deutschen Dolphins. Wir haben vor 3 Tagen noch Nachrichten ausgetauscht. Das war sehr witzig und ja, das hatte tatsächlich was. Bei der Interview-Session von Dan Marino, die am Samstag um 12 Uhr auf der Plaza España war, und bei der Autogrammstunde von Ryan Tannehill, die war, glaube ich, um 15 Uhr in Madrid, war ich jetzt selber nicht, weil ich, wie gesagt, im Irish Rover nicht festgesessen habe, sondern mich da festgequatscht hatte. Und da war aber der Thilo und der war positiv beeindruckt davon, wie es da so gelaufen ist. Generell war es wohl so, dass es diverse Touri-Programme gab. Klar, die Cheerleader und TD waren zum Beispiel im Irish Rover, da haben die Dolphins in der Organisation schon alles top gemacht. Der Shop, der NFL-Shop, war von der NFL her eher schlecht organisiert, sagt Thilo. Ich habe mich in die Schlange nicht reingestellt. Thilo wohl schon. Die Ausstattung des Shops, der, glaube ich, auch in dem zentralen Fanshop, der von Real Madrid gewesen ist, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das heißt, alle Real-Sachen raus, Dolphins-Sachen und NFL-Sachen rein und ab Montag alles wieder retour. Das muss man auch erstmal logistisch hinbekommen. Von daher, Schlangen waren generell so ein Thema und da kann ich jetzt so ein bisschen auf den Spieltag hin verweisen, weil die Einlasskontrollen vor dem Estadio Bernabéu, man würde nicht wissen, dass da einen, also wahrscheinlich der größte europäische Fußballclub gibt, den es zu bieten hat. Das war also teilweise ein bisschen durcheinander mit den vielen Schlangen und wer stellt sich wo an und wo wie lange. Das war schon etwas merkwürdig. Von daher, es gab, ich habe jetzt eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht, das ging eigentlich, aber ich habe auch mit Leuten gesprochen, die haben tatsächlich etwas länger als eine Stunde vor dem Stadion gestanden. Das Stadion an sich, klar, ne, Estadio Santiago Bernabéu ist ein schicker Tempel, ist vielleicht an der einen oder anderen Stelle etwas, etwas steril. Für den einen oder anderen Fußballromantiker ist das jetzt nichts. Da sind die älteren Stadien vielleicht etwas besser, aber da waren jetzt knapp 78.000 Leute drin und das ist natürlich schon eher bemerkenswert. Was ich in den Gesprächen mit den Commanders-Fans, die da so bei mir in dem Bereich saßen, man muss dazu sagen, durch Connections, hier nochmal ein Shoutout an meinen Kumpel Olli, der mir die Karte besorgt hat. Ich habe tatsächlich in Reihe 3 gesessen, quasi in Spuckweite der Commanders-Bank. Ich habe also relativ viel, relativ gut und relativ live mitbekommen. Die Sicht war super. Die Halbzeitshow war auf jeden Fall klasse für die Leute, die gerade auch diese Musikrichtung präferieren, war es natürlich super. Es war ein bisschen schlecht organisiert mit der Anzahl von Essen und Getränken. Das war wohl im oberen Bereich, sagt Tilo, wo er war, kein Problem. Auf der unteren Ebene, wo wir waren, ist denen so gegen, wahrscheinlich kurz nach der Halbzeit, sind denen die Getränke und das Essen ausgegangen. Das war also nicht so gut organisiert, aber naja, wer in NFL-Stadien essen und trinken will, ne, der kennt ja auch die Preise und wahrscheinlich haben sie was anderes erwartet und mit weniger Ansturm darauf gerechnet. Generell, was man noch sagen kann, es waren erstaunlich viele Dolphins da, ich würde sagen ein Viertel. Es waren aber auch mindestens ein Achtel der Zuschauer waren Commanders-Fans, was sich, wie gesagt, hinterher dann in Gesprächen herausgestellt hat. Die Commanders-Fans und die Ticketholder aus Washington machen einmal im Jahr eine Auswärtsfahrt. Das haben die Dolphins auch, in dem Sinne, dass da einige Fanclubs auswärts was organisieren, aber die hatten da ihre jährliche Fahrt diesmal nach Madrid, deswegen. Wenn du mich fragst, also es werden sicherlich gut 6.000, 7.000, 8.000 Commanders-Fans da gewesen sein, aber immer fair, du kamst immer gut mit dem Spruch weiter, ja, ihr seid ja NFC, ihr seid ja AFC, wir tun uns ja gegenseitig nichts, sehen uns nur alle 4 Jahre, das Spiel kurbeln wir jetzt mal eben so durch und dann hat sich die Laube. Die Voraussetzungen waren bei beiden ähnlich schlecht, also die IR-Liste der Commanders sieht so ähnlich aus wie unsere. Die haben nicht auf ihren Starting-Quarterback zurückgreifen können. Und was Marcus Mariota kann, beziehungsweise was Marcus Mariota nicht kann, hat man in dem Spiel deutlich merken können. Jetzt sind wir schon beim Spiel. Und bevor ich mir jetzt hier allein einen Wolf rede und die Hälfte der Zuhörer wahrscheinlich jetzt schon schwer genervt abgeschaltet hat, möchte ich Danny bitten, dass zuerst er seine Eindrücke von der Sofaritze aus, von der Couch aus mal schildert, wie das für ihn so war.
Ja, also genau, ich glaube, wie du es schon gesagt hast, zwei Teams, die mit einer relativ ähnlichen Ausgangslage irgendwie aufeinander getroffen sind, die auf beiden Seiten auf jeden Fall erstmal ihre Ausfälle zu verzeichnen haben, mit denen man, die natürlich auch teilweise die Qualität dann eben vielleicht etwas nochmal runterschrauben. Ja, ich glaube, die erste Halbzeit oder generell so ein bisschen das Spiel für mich, ich nenne es jetzt mal etwas beruhigter oder etwas ruhiger unterwegs. Natürlich, es gab die Hochs und Tiefs, aber alles in allem, war es jetzt ein Spiel, wo ich jetzt nicht unbedingt vorm Fernseher saß und direkt irgendwie zum Teil, Bluthochdruck bekommen habe, weil wir wieder gefühlt Sachen gemacht haben, die kein Mensch versteht. Coaching-technisch muss man sagen, Mike McDaniel mit einer, ich nenne es jetzt mal offensiveren oder aggressiveren Art, auch was, ich sage jetzt mal so, vierte Versuche oder Third-Down-Conversions etc. sozusagen angeht. Ich glaube, da haben wir dieses Jahr schon auch andere Spiele von ihm gesehen. Alles in allem, glaube ich, trafen da so ein bisschen die, ich nenne es jetzt mal positiven und negativen Punkte, die sozusagen bei beiden Teams eine Rolle spielten, glaube ich, relativ ausgeglichen irgendwie aufeinander. Was man ja sagen muss, ich glaube, wir haben definitiv jetzt seit ein paar Spielen ein mehr als konstantes Running Game. Also was A-Chain da teilweise aufs Feld bringt, das freut einen doch sehr, ehrlicherweise. Wieder mit 120 Yards dabei. Also da kann man sich auf jeden Fall, glaube ich, mittlerweile nicht beschweren. Und ich bin auch froh, dass wir verhältnismäßig so ein bisschen an diesem, Plan auch festhalten, dass man das Run-Game halt probiert zu etablieren und auch ein bisschen halt damit in Anführungsstrichen auch mal lebt, wenn man dann halt eben doch vielleicht mal nicht so einen erfolgreichen Run-Versuch halt eben wagt. Ja, und ich glaube, was man auch insgesamt erstmal festhalten muss, ist, wir haben eine Defense, die uns aktuell irgendwie fast mehr oder auch in diesem Spiel, finde ich, eher fast mehr das Spiel geholt hat als die Offense in dem Fall, wo man auch überrascht sein kann oder zumindest vielleicht am Anfang der Saison das ja immer eher andersrum erwartet hat. Also, dass unsere Offense sozusagen so ein bisschen das Prunkstück ist und man eher dachte, wir machen, wenn dann die Spiele holen wir uns, wenn dann eher auf der offensiven Seite, finde ich, hat sich das jetzt ein bisschen gedreht. Scheinbar ja, greift Anthony Weavers Plan da jetzt deutlich mehr, den er auch vielleicht von Anfang der Saison entweder in Gedanken hatte oder den er jetzt angepasst hat. Das lässt sich natürlich so ein bisschen schwierig sagen. Ich würde sagen, also eine Sache, wo ich mir ja so ein bisschen positiv auch offensiv sagen muss, ist, war jetzt keine überragende Leistung, aber Greg Dulcich als Tight End fand ich jetzt gar nicht so schlecht. Hatte zwei Receptions natürlich, aber war hier und da als Passstation mehr mit eingebunden, wo man ja sagen muss, wir haben ja Waller nun vor ein paar Wochen verloren, haben irgendwie davor dann oder dadurch nicht so richtig mehr so ein Receiving Tight End gehabt. Und ich fand in dem Spiel zumindest, wirkte es, als hätten wir da vielleicht jemanden, den man zumindest ab und zu mal mit einbinden kann. Aber ansonsten glaube ich, großes High, unsere Defense, insbesondere in Persona von Tyrell Dodson und Jordan Brooks, die man, glaube ich, beide sehr, sehr lobend hervorheben muss. Tyrell Dodson, der ja, glaube ich, irgendwie schon eigentlich die gesamte Saison über bei den Defense-Statistiken, was so Tackles angeht, immer schön weit mit da vorne ist. Ich glaube, Held des Spiels oder Spieler des Spiels, Jordan Brooks, glaube ich, da brauchen wir fast nicht drüber reden mit dieser Interception in der Overtime.
Die war nicht von ihm, die war, glaube ich, von Jack Jones, aber man kann hier eine Info einschieben oder eine News einschieben. Jordan Brooks 20 Tackle und AFC Defensive Player of the Week geworden. Nach der Leistung absolut gerechtfertigt, aber ich möchte dich nicht unterbrechen.
Stimmt, nee, alles gut. Aber gut, dass manchmal kommt man da gar nicht so schnell drauf oder hat es gar nicht mehr so auf dem Schirm.
Du, Danny, da ich die Interception ja nicht live gesehen habe im Stadion, sondern weil ich nach dem Ende der regulären Spielzeit rausgegangen bin, weil ich es nicht ausgehalten habe und mir gedacht habe, ja komm, jetzt kommt erstmal der Cointoss, dann entwickelt sich der Drive so langsam, die 5 Minuten hast du. Hatte ich natürlich nicht. Und deswegen musste ich mir diese Szene dann tatsächlich in Deutschland real life nochmal angucken, weil ich nur das Geschrei gehört habe. Deswegen wusste ich auch, dass das Jack Jones war.
Ja, stimmt. Ja, wie gesagt, ich glaube da, wie gesagt, gesamt kann man sagen, das Spiel haben wir jetzt nicht offensiv gewonnen, sondern eher defensiv. Und ja, können, glaube ich, glücklich sein, einfach über einen weiteren Sieg auf unserer Habenseite. 4-7 jetzt, Bye-Week. Ich glaube, da kann man die letzten 2 Wochen als Dolphins-Fan endlich wieder frohen Mutes fast schon sein, so ein bisschen nach den beiden Spielen, glaube ich, wo man jetzt vielleicht mit dem Spiel gegen Washington eher mal noch mit dem Sieg gerechnet hat, auch vor der Saison, aber ja, auch das Spiel gegen Buffalo, ja, ich glaube, da können wir alle relativ froh drüber sein.
Ja, finde ich auch, also so, du hattest im Stadion hattest du am Anfang ein sehr gutes Gefühl. Die Dolphins haben ja im ersten Drive wirklich losgelegt wie die Feuerwehr. Das war ja echt schwer beeindruckend. Generell muss man aber sagen, beide Teams haben das, was sie so an Yards bis in die Red Zone, bis kurz vor die Endzone gebracht haben, nicht wirklich aufs Board gebracht, weil wenn du gerade wie die Dolphins so dermaßen loslegst, da muss ich dann auch Tua einen Vorwurf machen, weil sie wollten ja den vierten Versuch im ersten Drive ausspielen und Tua passiert es dann, dass er eine Delay-of-Game-Strafe kriegt. Das darf dir natürlich in so einer Situation nicht passieren und es war echt extrem dämlich, aber genauso war es bei Marcus Mariota. Du hattest zwischenzeitlich den Eindruck, dass der das Spiel relativ gut im Griff hat und dass der in der Lage ist, die Commanders da weit nach vorne zu bringen, aber unsere Defense hat wie immer dann Bend Don't Break gespielt. Den ersten Drive der Commanders haben sie ja an der 2- oder 3-Yard-Linie tatsächlich dann erst gestoppt. Da hatte man schon so die Befürchtung, ja, okay, die scoren jetzt. Aber man muss generell sagen, beide Head Coaches sehr aggressiv, auch im Ausspielen der vierten Versuche teilweise. Und du hast gesagt, die erste Halbzeit war eher langweilig. So umschreibe ich das jetzt mal. Ja, das vierte Viertel war, also gerade auch im Stadion mit dem netten Herren von den Commanders, der neben mir saß, also wir sind gegenseitig 1000 Tode gestorben. Ich habe ihm dann immer gesagt, Junge, komm noch runter, es sind die Dolphins, die werden schon einen Weg finden, dieses Spiel noch zu verkacken. Haben sie dann auch, aber die Commanders waren ja nicht viel besser. Also das ging ja hin und her und her und hin und zweimal bis kurz vor die Endzone haben die Dolphins ja dann nicht die Field Goals mitgenommen, sondern versucht, die vierten Versuche auszuspielen, was tatsächlich gesehen an sich vielleicht aggressiv und richtig war, aber die Plays, die dann da kamen, es war einfach nur vorhersehbar und das konnten wir als Amateure, die wir da saßen, schon relativ gut sagen, ja, der und der kriegt jetzt den Ball und dann passiert das und das. Und wenn wir das schon sagen können, dann können das natürlich die jeweiligen Defensive Coordinator erst recht sehen. Und das war schon, ja, also man hätte es sich vielleicht etwas weniger spannend gewünscht. Nichtsdestotrotz hätten die Dolphins das Spiel auch gut und gerne verlieren können. Ich meine, wenn der jetzt arbeitslose ehemalige Commanders-Kicker Matt Gay, den sie ja nach seinen zwei verpassten Field Goals jetzt tatsächlich entlassen haben, das gemacht hätte, wäre das Spiel in der regulären Spielzeit wie immer mit Game-Losing-Field-Goal ausgegangen. Ich hatte auch erwartet, dass er ihn macht, schon allein Gesetz der Serie, aber er hat ihn dann nicht gemacht und ja, ne, ging dann schon ganz gut, aber ja, was mir auch aufgefallen ist und was tatsächlich zu einem Schockmoment bei mir geführt hat, war das, was dann irgendwann im Spiel passiert ist, nämlich dass unser One-Trick-Pony Devon Achane, quasi der einzige offensive Spieler, der da wirklich abgeliefert hat, richtig abgeliefert hat an dem Tag, nämlich am Boden lag, da habe ich mir schon gedacht, okay, verletzt, Saison vorbei für ihn, Saison vorbei für die Dolphins. Es ist das passiert, was wir auch im Podcast immer prognostiziert haben. Jetzt ist er völlig hinüber. Gott sei Dank war das ja nicht der Fall. Und man muss auch ganz deutlich sagen, wir nehmen auch dreckige Siege mit. Es war kein gutes Spiel von beiden Mannschaften. Und wenn beide Mannschaften nicht so wirklich gewinnen wollen, eine muss nun mal verlieren. Und da waren die Dolphins eher verdienter Sieger, aber auch glücklicher Sieger ein bisschen. Das kann man nicht anders sagen, weil ne, so ein Hin und Her und 1000 Tode sterben auch im Stadion, das willst du auch nicht haben, aber du kennst es ja von den Dolphins auch nicht anders. Man kennt es einfach nicht anders. Und ich habe dann tatsächlich auch im Stadion erstmal 5 Minuten gebraucht, bis mir klar geworden ist und bis ich realisiert habe, okay, die Dolphins haben jetzt tatsächlich mal ein Spiel gewonnen, was du dir live im Stadion angeguckt hast. War ja jetzt noch nicht so häufig der Fall. Von daher, man kann sicherlich über die ein oder andere Entscheidung auf beiden Seiten der Teams diskutieren. Nimmt man jetzt lieber das Field Goal mit, nimmt man die Punkte mit oder geht auf den Touchdown? Naja, eigentlich sind die Playoff-Hoffnungen der Dolphins eigentlich relativ gering. Da lohnt es sich schon mal mehr, so ein Risiko einzugehen. Aber wenn ich dieses Risiko doch eingehe, dann immer wieder dasselbe zu machen und immer das Gleiche zu machen, war ein bisschen vorhersehbar. Kleiner Fun-Fact vom Spiel am Rande. Wir nutzen ja relativ häufig die Tatsache, dass wir einen sechsten O-Liner auf den Platz schicken und den dann als Eligible Receiver anmelden. Die Commanders haben das auch getan. Quasi in jedem zweiten Spielzug der Ref die ganze Zeit. Nummer 64 ist eligible Receiver, Nummer 64 ist eligible bei uns und Nummer 74 bei den Commanders ist eligible Receiver, bla bla bla. Also das hat dich quer durchs ganze Spiel begleitet und du wusstest immer schon, ah, okay, Lauf, okay, alles gut, machen beide das Gleiche und das hat nicht gerade dazu beigetragen, dass es ein kurzweiliges Spiel war. Hast du zu dem Spiel an sich noch was beizutragen?
Ich glaube, was mir gerade nur eingefallen ist, war so ein bisschen dieses, weil du meintest, ein Team muss verlieren. Ich glaube, als es in die Overtime ging, war ich so, oh, naja, wenn das nicht gefühlt einfach so eine Overtime wird, wo wir uns gegenseitig neutralisieren und am Ende gehen wir doch mit diesem Unentschieden nach Hause. Das war so im ersten Moment mein Eindruck, bevor diese Interception kam, dass ja, Overtime und es könnte auch ein Unentschieden werden, weil das Spiel für mich so ein bisschen, ja, am Ende so wirkte. Aber ja, als wir es dann doch gedreht haben, war ich sehr, sehr zufrieden, habe mich sehr, sehr gefreut und dann war das Ding auch einfach durch und ja.
Die Siegesfeiern in der Stadt waren auf jeden Fall auch sehr, 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 sehr legendär. Und das kann sich wirklich sehen lassen. Gerade auch, ich glaube, die irische Nationalmannschaft hat die Playoffs klar gemacht da an dem Abend. Und das war dann in den Irish Pubs ein zusätzlicher Partybeschleuniger. Also da ist echt die Post abgegangen. Wir haben uns dann in einer der diversen Bars dann auch noch die Red Zone rangezogen. Da waren dann 10 bis 15 Iren in dem Laden, die haben da mal ordentlich einen abgerissen. Und ja, wenn du dann noch Teile von Packers-Fans mit dabei hast und die dann auch noch so durch Auf und Abs und durch die Hölle gehen und hinterher dann das Spiel, ich glaube, sie haben es am Ende gewinnen, das war schon nicht so schlecht. Negativ muss man sagen, als Outcome dieses Spiels, Juju Brents hat es leider erwischt. Der hat sich leider so schwer im Spiel verletzt, dass der jetzt erstmal auf der Injured Reserve-Liste gelandet ist, wurde jetzt durch AJ Green ersetzt. Aber nicht durch den berühmten AJ Green in Anführungszeichen, sondern einen anderen Spieler gleichen Namens, der vom Practice Squad der Rams als Ersatz-Cornerback dann von den Dolphins im Nachhinein verpflichtet worden ist. Gut, zweiter Sieg in Folge, International Game gewonnen, Playoff-Hoffnung so ein bisschen wieder angefeuert, das kann man so erwähnen. unschöne Begleiterscheinung. Es hat nach der Partie beim Rausgehen wohl, das weiß ich auch nicht selber, sondern das habe ich auch nur von Bekannten gehört, wohl ein paar übermotivierte, berittene Polizisten der Guardia Civil gegeben, die dann so ein bisschen die Fans mehr oder weniger rausgeschoben haben. Das war also nicht so schön und war etwas, was den ansonsten positiven Gesamteindruck ein bisschen hätte zerstören können. Generell Madrid flairtechnisch, feiertechnisch auf jeden Fall super. Preistechnisch, essenstechnisch. Spiel selber ein bisschen dröge, aber es hatte seine Auf und Abs und hinterher haben wir gewonnen, das zählt. Von daher, da wir ja jetzt unsere beiden Lehrer nicht dabei haben, ich würde sagen, wenn man es gesamt betrachtet, gute 2. Es hatte seine einsamen Momente, es hatte aber auch seine Momente, die jetzt nicht so im Hochnotenbereich waren. Ich weiß nicht, wie ist denn die Stimmung so über den Fernseher bei dir rübergekommen?
Also ich muss sagen, ich habe halt den Anfang tatsächlich noch unterwegs geschaut, weil ich gerade auf dem Heimweg noch war. Das ist halt das bisschen das Problem an International Games, dass man ja meistens etwas früher den Kickoff hat und ja, dann ein bisschen in Terminprobleme vielleicht manchmal kommt. Da fand ich es immer so, also da fand ich es ein bisschen schwierig manchmal so mit der Stimmung, aber es kann auch in dem Moment einfach am mobilen Endgerät auch gelegen haben, dass man halt natürlich vielleicht da das nicht so mitkriegt. Über den Fernseher, ja, ich fand, man hat es schon gut mitbekommen. Ich fand optisch doch auch relativ viele Dolphins-Fans halt vor Ort, was man jetzt ja vielleicht bei anderen International Games manchmal nicht so hat, dass man schon den Eindruck gewinnt, dass es sehr viel neutrales Publikum zum Teil da. Da war ich auf jeden Fall positiv überrascht, dass man die Farben dann doch deutlich häufiger gesehen hat. Aber ich glaube natürlich dadurch, dass das Spiel jetzt auch nicht das super spannend, also spannendste in dem Sinne mit auch so vielen Highlights war, war die Stimmung immer so ein bisschen, ja, ein Auf und Ab, aber bei den Hochs hat man es dann doch gut mitbekommen, auf jeden Fall auch.
Gut, wenn wir jetzt über das Spiel hinausblicken, ne? Wir sind jetzt vor der Bye Week, da können wir einen kleinen Ausblick wagen. Schaffen wir die Playoffs noch, Danny?
Also, natürlich, so gering wie unsere Chancen sind, muss man halt in dem Moment jetzt einfach ein bisschen neutral nach jetzigem Saisonverlauf sich unseren Schedule einfach mal angucken und sagen, da sind halt ein paar Spiele noch, finde ich, auf dem Tableau, wo man schon guten Gewissens auch sagen kann, die könnte man halt holen. Ob das am Ende des Tages für die Playoffs reicht, weiß ich nicht. Da würde ich aktuell, glaube ich, immer noch eher sagen, naja, die Chancen lassen wir mal lieber ein bisschen begraben und wenn es auf einmal klappt, dann sind wir alle überrascht und freuen uns. Aber ja, ich glaube, dass sie wirklich sehr, sehr gering sind. Ich glaube, ich habe heute wieder dieses klassische Meme gesehen von diesem vierköpfigen Drachen sozusagen. Also eigentlich sind es ja drei, aber man hat es auch vier gemacht, weil ja noch vier Teams jetzt in der Hand sind in der AFC, wohingegen die Dolphins davon halt in Anführungsstrichen das schlechteste Team vom Rekord sind. Ja, ich glaube, es wäre eine starke Überraschung, aber ich muss sagen, rein so vom Teamgefühl, wie ich es jetzt wahrnehme, hat sich das Team, glaube ich, nochmal wieder ein bisschen so besser zusammengefunden. Das macht halt den Eindruck, als wäre es doch deutlich nochmal eher zu einer Einheit gekommen. Und wenn man sich dann halt eben, wie gesagt, den Schedule anschaut, gibt es da definitiv Spiele, wo ich sage, die können wir mit dem Thema, was wir jetzt haben, und wenn die Defense weiterhin auch so gut funktioniert, könnte man da schon noch ein bisschen was am, am Rekord drehen, aber ehrlicherweise glaube ich, auf der anderen Seite wünscht man sich fast, dass man nicht zu viele Siege mehr holt, um eventuell im Draft dann doch einen etwas höheren Pick zu haben. Also ich glaube, da schlagen so ein bisschen zwei Herzen in der Fanbrust.
Du wirst es dir wahrscheinlich denken, was ich jetzt mit dir vorhabe. Da lasse ich dich nämlich jetzt nicht mehr vom Haken. Du hast den Schedule angesprochen. Gehen wir doch einfach mal durch. Wir tippen Spiel für Spiel die paar Spiele, die wir noch haben. Nach der Bye Week, 30.11., Heimspiel gegen die New Orleans Saints, die in der NFC South gerade 2 Siege und 8 Niederlagen aufweisen.
Ja.
Was sagst du?
Würde ich tatsächlich für uns sehen. Vor allen Dingen auch Heimspiel kommt dazu, was für uns meistens immer eher ein bisschen spricht. Wir sind ja häufig dann doch eher auswärts etwas schwächer als Team. Dementsprechend glaube ich, dass wir das gegen die Saints holen.
Woche drauf, nächstes 2-8-Team bei den New York Jets.
Ja, Jets machen Jets-Sachen. Außerdem ist es unser Rival Game Number 2, so ungefähr. Da sehe ich tatsächlich die Chancen auch eher auf unserer Seite, würde ich auch sagen, können wir gewinnen, holen wir.
Gut, dann wird es etwas anspruchsvoller. 15.12., das Jalen Ramsey und Jonnu Smith Wiedersehen-Game, sage ich mal. Die Steelers in der AFC North momentan mit 6 Siegen und 4 Niederlagen an erster Position. In Pittsburgh, vielleicht schneit's.
Ja, also ich zum einen, wie du es angesprochen hast, Ramsey und Name vergessen.
Jonnu Smith.
Genau, Jonnu Smith gegen uns. Da bin ich ja immer so der Verfechter unserer Statistik. Ex-Spieler gegen uns machen meistens ein gutes Spiel. Und wie gesagt, wettertechnisch natürlich, wenn es wirklich schneien sollte, ein krasser Negativpunkt gegen uns, sage ich mal, würde ich tatsächlich sagen, verlieren wir. Aber könnte so ein Cointoss-Ding werden.
Ja, dann kurz vor Weihnachten, Heimspiel Bengals. Die stehen momentan 3-7, wahrscheinlich oder höchstwahrscheinlich ohne Joe Burrow.
Ja, in dem Moment, und ich glaube, das macht für mich auch gerade das Spiel am Wochenende von den Bengals. Ich habe jetzt nur am Rand ein bisschen mitbekommen, aber Jamar Chase, dem da auch irgendwie die Sicherungen durchgebrannt sind. Also ich glaube, bei den Bengals brodelt es intern, glaube ich, stark. Plus Burrow fehlt. Das ist für die Offense, finde ich, schon einen Punkt, der da einfach zu Buche schlägt. Das muss man mit bedenken, dass sie dadurch, finde ich, doch deutlich an Qualität in der Offensive nochmal verlieren. Von daher würde ich sagen, da machen wir uns ein schönes Weihnachtsgeschenk und holen uns den Heimsieg.
Dann machen wir weiter nach Weihnachten das Florida-Duell. Tampa Bay Buccaneers bei uns zu Hause auch 6-4. Führender NFC South übrigens.
Ja, wobei man da auch sagen muss, eng an eng mit den Carolina Panthers. Also,
das ist richtig.
Die sind da gibt es so gefühlte 2 Lager in dieser Division. Ja, wie gesagt, ich glaube Heimspiel ist ähnlich, also das Spiel ist ähnlich für mich wie das Steelers-Spiel, könnte so ein Cointoss-Thema werden. In dem Moment den minimalen Heimvorteil, den gebe ich uns immer so ein bisschen. Würde sagen, holen wir uns auch. Ist aber wirklich ganz knapp die Kiste.
Ja, und sollten wir das dann alles so gewinnen, dann haben wir natürlich die sehr undankbare Aufgabe in Woche 18, wo man noch nicht genau weiß, wann genau das ist, das Auswärtsspiel bei den New England Patriots, die momentan von Sieg zu Sieg eilen, die ganz anders als auch alle predicted haben, zusammen mit den Denver Broncos übrigens in der AFC, mit 9-2 alles kaputt gewinnen. Jetzt übrigens einen Winning Streak, beide von 8 Siegen in Folge.
Ja, ja. Und also das ist ein Spiel, wo ich sage, dass ich glaube, das verlieren wir oder das kann und darf man, glaube ich, auch verlieren, wenn sie einigermaßen dieses Niveau durchhalten können, was man auch erst sehen muss. Eventuell kommen natürlich auch noch Verletzungen hinzu. Aber ich glaube, da hatten wir am Anfang der Saison unsere Chance, zu Hause das Ding zu holen, als sie noch nicht ganz so eingespielt waren. Und jetzt kommt so ein bisschen, glaube ich, das Thema dann hinzu. Wie gesagt, würde ich sagen, das verlieren wir leider in New England.
Das würde ja dann quasi bedeuten, weil du ja mindestens eine Niederlage siehst plus zwei Cointoss-Games. Mit 9 Niederlagen wirst du wahrscheinlich nicht mehr in die Playoffs kommen. Das heißt, du sagst, wird nix.
Genau, also das ist, wie gesagt, die Chance, diese minimale Chance ist da, aber sie hängt an, ich sag mal so, an diesen Spielen, wo man jetzt nach dem aktuellen Saisonverlauf halt sagen würde, die können so oder so ausgehen, beziehungsweise die verliert man halt. Und ja, die werden nichts, die Playoffs, ist eher so ein bisschen mein Thema, aber dafür haben wir jetzt einen schönen Abschluss der Saison mit dieser minimalen Hoffnung und der besseren, ich sag mal so, Saisonverlauf gegen Ende. Also da haben wir leider am Anfang uns ein bisschen, glaube ich, in einigen Spielen wirklich deutlich zu schwer getan, um das wirklich zu realisieren. Aber ich glaube, es ist ein bisschen so dem entsprechend auch, wie die Saison halt verlief, dass man auch sagen kann, ruhigen Gewissens vielleicht, man verpasst die Playoffs halt.
Überleitung des Todes, junger Mann. Playoffs verpassen. Wenn wir jetzt den Deckel auf die Dolphins drauf machen, dann fällt ja auf, dankenswerterweise nach dem Thursday Night Game von gestern Nacht, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich eher nicht gesehen?
Nee, da habe ich friedlich geschlummert.
Tatsächlich habe ich es mir angeguckt, ehrlich gesagt, weil ich auch heute eine Fortbildung hatte, da musste ich jetzt nicht so ausgeschlafen sein. Ich musste sie nicht selber halten, ich musste nur zuhören. Die Buffalo Bills, gestartet als einer der Super Bowl Contender, da möchte ich auch den David grüßen und zitieren, was er hier so gesagt hat, haben gegen die Houston Texans verloren, stehen jetzt bei 7-4 und sind an 6. Position im Playoff-Rennen der AFC. Glaubst du wirklich oder gibt es für dich ein Szenario, in dem die Buffalo Bills die Playoffs verpassen, weil sie jetzt nur ein Spiel noch vor den Jaguars und den Texans sind?
Also ich kann es mir ehrlicherweise schwer vorstellen, weil auch da, wenn man sich ein bisschen, ich habe jetzt probiert, parallel mal auch hier Schedules schnell zu gucken, wenn man sich das anschaut, da noch ein paar Spiele kommen, wo man sagt, gut, die müssen sie eigentlich gewinnen, wobei man auch sagen muss, gegen die Texans war ich jetzt auch ehrlicherweise überrascht, als ich heute Morgen gesehen habe, dass sie das verloren haben, aber rein vom Ergebnis und glaube ich von den Stats, die ich so grob gesehen habe von diesem Spiel, haben sie sich da scheinbar irgendwie selber geschlagen, was irgendwie auch eher untypisch ist, aber ich glaube ehrlicherweise, dass sie die Playoffs nicht verpassen, aber ob man das, was man vor der Saison halt dachte, dass man da vielleicht von einem zukünftigen Super Bowl-Teilnehmer spricht, die Saison, da müssen sie sich, glaube ich, relativ schnell für fangen, um nah genug ranzukommen und dann halt auch für die, ich nenne es jetzt mal Playoffs und die K.O.-Spiele halt, wenn dann das Niveau zu haben. Ansonsten sehe ich den Weg dann nicht so weit gehen, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte.
Ja, mag für die Buffalo Bills richtig sein. Ich denke auch, dass sie die Playoffs klar machen werden. Noch schlimmer dran ist ein weiterer Playoff-Contender und ein weiterer selbsternannter Super Bowl-Kandidat, die Kansas City Chiefs. Wir haben eben den Rekord der Denver Broncos angesprochen in ihrer Division. Die Chiefs liegen jetzt 4 Spiele hinter den Denver Broncos zurück. Sie liegen zwei Spiele hinter den Chargers in der Division zurück. Sie sind also in der AFC West nur noch Dritter. Glaubst du an den Mahomes-Faktor oder bist du davon überzeugt, dass die Chiefs es dann doch noch irgendwie hinbiegen? Weil da muss man ja auch schon von einer veritablen Krise sprechen.
Ja, also von der veritablen Krise auf jeden Fall. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, auch da, wie gesagt, schnell mal den Schedule hier parallel aufgemacht. Sie spielen noch einmal gegen die Broncos und gegen die Chargers, was ja natürlich schnell in so einer Division zumindest manche Sachen noch mal umkrempeln könnte, sage ich mal. Also da können sie zumindest ein bisschen vielleicht aufholen. Aber da müssen sie müssen sich auf jeden Fall definitiv auch da strecken. Und wenn ich mir so den Schedule angucke, nächstes Spiel ist gegen die Colts, ist jetzt ein Team, was man auch, glaube ich, vor der Saison nicht so stark eingeschätzt hätte, wie sie jetzt dann performen. Da sind auf jeden Fall, also das Colts-Spiel jetzt, das direkte Duell gegen die Chargers und gegen die Broncos, da haben sie drei Spiele, wo man echt sagen muss, die sind, glaube ich, relativ entscheidend für diese Standing-Verschiebung gegebenenfalls aus Sicht der Chiefs, also ob sie da aufholen können oder nicht. Aber ja, ich glaube, abschreiben würde ich sie halt nicht, weil es sind halt immer noch die Chiefs und auch die, wenn ich es jetzt so auf den ersten Blick sehe, die Niederlagen, also insbesondere am Anfang so gegen die Eagles, One-Score-Game, gegen die Jaguars, diese Niederlage, One-Score-Game, die, weiß ich nicht, ich glaube ich auch nur so am Rand mitbekommen habe und sehr überrascht davon war. Und auch jetzt gegen die Broncos das Spiel, alles sehr eng, aber am Ende haben sie immer den Kürzeren gezogen und ja, da müssen sie sich auf jeden Fall zusammenraffen nochmal, um da nochmal die Chance zu haben oder die Playoffs sicher klar zu machen und dann halt im K.O.-System hoffen, wahrscheinlich wieder ihr Chiefs-typisches Game auf das Feld zu kriegen. Ich weiß es nicht.
Ehrlich gesagt muss ich gestehen, ich bin schwer gespannt, was das wird. Und ich habe durchaus ein realistisches Szenario im Kopf, dass entweder die Buffalo Bills oder die Kansas City Chiefs die Playoffs verpassen werden, weil die Steelers als Divisionsführender in der AFC North derzeit werden ja einen Spot dann sicher bekommen. Und wenn sie die Ravens hinter sich halten und die Ravens jetzt mit Lamar Jackson auch noch wieder in so einen Lauf kommen, dann werden die beiden wohl an den Chiefs vorbeigehen. Und dann nützt es den Chiefs auch wenig, wenn sie die Jaguars und die Texans überholen, die bei 6-4 und 6-5 stehen momentan, weil ich die Ravens in der derzeitigen Verfassung auch mit Lamar kommt zurück und legt den Rost ab, tatsächlich als stärker einschätze als die Chiefs in ihrer momentanen Verfassung. Das heißt, sie müssten auf die Chargers zwei Spiele oder auf die Colts drei Spiele aufholen. Und das sehe ich in der momentanen Verfassung tatsächlich beim besten Willen nicht. Ich gehe fast davon aus, dass ich hier einen Hot Take raushaue und sage, die Chiefs verpassen die Playoffs. Und das wäre dann natürlich eine veritable Katastrophe, gerade auch für Kansas City.
Ja, den gönne ich dir auf jeden Fall, den Hot Take. Man muss, also was man da vielleicht noch in den Ring werfen könnte, wäre die Thematik um Pittsburgh. Ne? Also du hast jetzt gesagt, sie sind gerade führender in der AFC North, aber ich habe jetzt gerade auch nochmal reingeguckt, die haben jetzt auch nicht gerade ein einfaches Restprogramm.
Die haben ja noch uns.
das war die Vorlage, die ich dir geben wollte. Nein, aber die
natürlich
müssen die gegen die Bills spielen. Sie müssen beide Spiele gegen die Ravens noch machen und gegen die Lions. Also da sehe ich jetzt so auf den ersten Blick, ohne jetzt eine Steelers-Experte zu sein, weil immerhin sind wir ein Dolphins-Podcast. Würde mich wundern, wenn wir uns woanders auch noch so super auskennen. Aber da würde ich sagen, könnte so eine Wahrscheinlichkeit auch sein, dass eventuell die Steelers halt eben noch deutlich vielleicht ins Hintertreffen geraten. Aber ja, der Hot Take oder zumindest die Überlegung, dass entweder Buffalo oder Kansas dieses Jahr nicht dabei ist, sehe ich schon nicht als unbedingt unwahrscheinlich an.
Jetzt drehe ich dir deine Worte mal im Munde um und mach dir da einen Hot Take draus. Würdest du also sagen, dass das die erste Losing Season von Mike Tomlin als Head Coach der Pittsburgh Steelers ist? Weil ich meine gelesen zu haben, dass der noch keine Losing Season hatte.
Das ist richtig tatsächlich, dass er noch keine Losing Season hatte. Warte, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich mir so im Kopf eventuell überlegt hätte.
Für die Zuhörer, ganz mal, um euch mitzunehmen, ich hatte mit Danny ein paar Themen vorher abgesprochen. Das war kein Thema. Deswegen ist Danny da jetzt nicht drauf vorbereitet, sondern ich setze ihn da jetzt spontan auf den Pott und drehe ihm da seine Worte ein bisschen im Mund rum. Deswegen ist er da nicht drauf vorbereitet. Ist ein bisschen fies, gebe ich zu.
Ich würde tatsächlich sagen, nein, wird es nicht. Weil das nächste Spiel ist gegen die Bears. Gut, muss man sehen, ob Rodgers fit ist oder nicht. Und ob die Bears überraschenderweise auch wieder besser spielen, als man es irgendwie gefühlt auch erwartet hätte vor der Saison. Wie gesagt, das Spiel gegen uns habe ich ja auch eher Cointoss-technisch in Richtung Steelers ein bisschen getippt gehabt. Und sie spielen auch gegen die Browns, wo ich sage, das können sie auf jeden Fall holen. Dann, wenn sie die drei Spiele holen würden und die anderen theoretisch alle verlieren, wenn ich mir jetzt gerade nicht verrechnet habe so schnell, dann würden 9-8 sie 9-8 stehen und somit wieder keine Losing Season haben.
Ja gut, ne? Das macht dann der Cointoss der Dolphins, die dafür verantwortlich sind, ob sie es hinkriegen, dass Mike Tomlin seine erste Losing Season hat und ob er dann gefeuert wird, würde ich auch eher in Frage stellen. Aber fand ich, ist mir gerade eingefallen, dass das das bedeuten könnte. Mhm. Gut, dann haben wir so einen ersten Überblick über das Playoff-Rennen in der AFC gegeben, haben die sehr, sehr geringen Chancen der Miami Dolphins aufgezeigt, aber immerhin sind sie noch da, nach Woche 11, und sie werden wahrscheinlich auch nach Woche 12 noch aktiv sein. Dann kommen die Saints und die Jets. Also vielleicht sind wir ja noch ein bisschen länger in der Hand. Wir werden sehen. Bevor wir die Folge rund machen, müssen wir noch eine aktuelle Meldung von Freitagabend Stand 20.30 Uhr nachschieben. Denn nicht nur Juju Brents, unser Cornerback, ist auf der IR-Liste gelandet. Unser Safety Jordan Colbert hat sich offensichtlich im Spiel am Sonntag in Madrid auch verletzt, sodass der nun jetzt auch auf der IR-Liste gelandet ist. Gut, Colbert ist jetzt nicht jemand, der in der ersten Reihe der Safety steht, aber jeder Spieler mehr, der bei den Dolphins auf der Nichtverfügbarkeitsliste steht, tut weh. Ich gucke gerade on the fly mal nach, ob ich finde, wie viel Snaps Jordan Colbert gespielt hat und ob er überhaupt Snaps bekommen hat in dem Spiel, ob das nicht noch was Altes aus dem Training ist oder so. Ich gucke es gerade mal nach. Er hat tatsächlich 4 Snaps im Special Teams gemacht am Sonntag und muss sich da in einem der dieser 4 Snaps dann so stark verletzt haben. Die genaue Verletzung ist jetzt noch nicht bekannt, gerade auch, weil wir eine Bye Week haben und keinen Injury Report rausgeben müssen. Deswegen fällt der wohl aus. Was das für unser Roster bedeutet, kann man jetzt tatsächlich nur spekulieren. Wir haben die erste Reihe der Safeties mit mit Minka Fitzpatrick, Ashton Davis, Melifonwu, Dante Trader, Elijah Campbell. Das heißt, es muss nicht zwangsweise einen Safety nachrücken. Jetzt vom Practice Squad auch her, wir haben auch derzeit, sehe ich gerade, keinen Safety mehr auf dem Practice Squad. Ob wir dann da noch jemanden hochziehen, wird man abwarten und wird man in der nächsten Woche sehen, wenn wir, wie gesagt, eine weitere Folge des Dolphins Drive aufnehmen werden. Wir werden versuchen, uns mit den Jungs von den vom Saints Podcast auseinanderzusetzen und einen gemeinsamen Termin zu finden. Da haben wir Kontakte, von daher bin ich da erstmal positiv, dass wir da auch jemanden finden. Und wenn du sonst nichts mehr hast, Danny?
Nee, tatsächlich nichts, was mir jetzt noch so massiv unter die Nägel brennen würde, dass ich sage, da müssen wir noch drüber reden.
Dann an dieser Stelle vielen Dank für dein Dabeisein. Vielen Dank für das Aushalten meiner Monologe. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Haben leider die Stundenmarke knapp verpasst. Aber gut, es ist jetzt ein etwas kürzerer Drive. Eben auch, weil uns die Preview abgeht. Aber muss auch mal sein. Und wie sagt Rico an dieser Stelle dann nochmal zum Abschluss, stay tuned und Fins up.